Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Heute, da sprechen wir übers Erben. Und vorhin ist es ja schon um die Reichen und Superreichen gegangen, um Menschen wie den jüngsten Milliardär der Welt, zum Beispiel einen deutschen Drogeriemarkt erben. Der hat mit 18 Jahren schlappe 2,4 Milliarden Dollar auf dem Konto gehabt. Das war bei Lukas Berfus ganz anders. Sie kennen ihn als Schriftsteller, als Dramatiker, als Romancier. Das war er nicht immer. Lukas Berfus, der hat auch schon als Tabakbauer gearbeitet, als Gabelstapelfahrer, als Eisenleger. Und er hat eben keine 2,4 Milliarden Dollar von seinem Vater vermacht bekommen, sondern Schulden und eine Kiste. Und jetzt begrüße ich Herrn Berfus. Guten Tag nach Zürich. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
Hallo Herr Rapanzl. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Vaters Kiste, so haben Sie Ihren Essay genannt, eine Geschichte über das Erben. Sie haben aber nach dessen Tod 25 Jahre gebraucht, um diese Kiste aufzumachen. Warum?
Ja, das klingt so dramatisch, aber das war es eigentlich gar nicht, weil als er verstarb, habe ich diese Kiste natürlich kursorisch angeguckt und da schien mir nichts von wesentlichem Interesse zu sein und deshalb habe ich sie verstaut und habe eigentlich keinen Platz gefunden in meinem Leben und habe sie von Archiv zu Archiv getragen, wie man das tut mit dem Strandgut des Lebens. Und dann hat sich der Tag ergeben, ja, wo ich doch einen genaueren und ausführlichen Blick in diese Kiste geworfen habe.
Und das sagt eine Menge über Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater aus. Ich lese den Satz, diese Kiste war das einzige Zeugnis eines Mannes, von dem es hieß, er sei mein Vater gewesen. Da steckt ja eine unglaubliche Distanz drin.
Ja, das stimmt. Ich habe wirklich nicht viele Stunden, wahrscheinlich keine Tage mit meinem Vater verbracht. Und trotzdem oder gerade deswegen war er sehr präsent in meiner Kindheit. Sein Ruf war präsent, seine Taten als junger Mann, seine kriminellen Handlungen, sein Gefängnisaufenthalt, das war alles präsent, auch sein Charme und seine Verführungskünste, über die hat meine Mutter gelegentlich gesprochen. Aber es war klar, dass es ihr lieber war, dass ich keinen näheren Umgang mit ihm pflegte. Und ich hatte, ehrlich gesagt, auch nie wirklich ein Interesse. Das heißt, ist eigentlich erstaunlich.
Das heißt, Ihr Vater war Ihnen eigentlich gar kein Vater?
Ich glaube, der Vaterbegriff ist natürlich sehr variabel. Was wäre das? Ein Vater? Selbstverständlich ist er mein biologischer Vater und ich habe die Hälfte meiner Gene von ihm und es gibt auch eine Vaterschaft in der Abwesenheit. Das ist ja gar nicht so Seltenes, nicht wahr? Also, dass Väter sich rar machen. Er war kein sorgender Vater, das war er gewiss nicht. Er war auch kein Ernährer. Er hat sich auch nicht um meine Mutter gekümmert und war ganz mit sich selbst beschäftigt. Aber ich würde nicht sagen, dass er nicht mein Vater gewesen ist.
Dann kam der Tag, in dem Sie die Kiste nicht nur kurz durchgeguckt, sondern wirklich gründlich durchgesehen haben. Und ich lese, Sie finden da also Zeugnisse eines Lebens in Armut, Schulden, Kleinkriminalität. Und Sie schreiben, damals drohten Sie selbst eigentlich auch in so etwas unterzugehen. Ist auch das ein Erbe?
Ja, sicher. Das ist eine große Erfahrung, die ich da machen musste, machen durfte in meiner Jugend. Auch eine außergewöhnliche natürlich. Also ich war mit 15 war ich einfach alleine und musste auf den eigenen Beinen stehen und das hat natürlich hat mich sehr viel gelehrt und ich hatte Gelegenheit sehr früh Entscheidungen zu treffen. Ich musste die treffen für mich und für mein Fortkommen und für mein Leben und ich bin eigentlich sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrungen.
Finde ich sehr beeindruckend an Ihrem Buch, wie es am Ende unglaublich versöhnlich wird und auch wie Sie das jetzt gerade schildern. Andere würden sagen, Mensch, ich habe so viel Steine in den Weg gelegt bekommen.
Ich weiß nicht, ich bin ja am Leben und ich habe überlebt. Es ist so, dass viele nicht dieses Glück hatten und nicht die Chancen erhielten, die ich dann eben doch erhielt und die habe ich dann auch sehr resolut gepackt. Aber ich habe nicht irgendwie einen Anspruch an das Leben, glaube ich. Das Leben ist für uns alle natürlich auch sehr schicksalshaft bedingt und wir haben uns mit den Umständen zu arrangieren. Und ich hatte eigentlich nie das Gefühl, ich sei ein Opfer oder dass mir jetzt ein großes Unrecht geschehen sei. Natürlich gab es gewisse Handlungen, Taten meiner Eltern, von denen ich wusste, dass sie inakzeptabel waren. Aber ich habe das so akzeptiert, dann trotzdem.
Ja. Und habe versucht... Ohne jetzt irgendwie in den Details wühlen zu wollen, können Sie das mit einem Beispiel vielleicht plastisch machen, was Sie damit meinen?
Ja, also meine Eltern hatten eine kriminelle Energie und das wusste ich, war für mich nicht möglich und ich wollte da weg und ich musste mich diesem Einfluss entziehen und leider waren das meine Eltern, aber ich habe das irgendwie früh begriffen, dass das kein Lebenswandel für mich gewesen wäre.
Und trotzdem, trotz all dem, obwohl Sie eben als Jugendlicher schon sehr schnell auf eigenen Beinen stehen mussten, obwohl Sie dadurch auch auf Reisen waren und vom Tod Ihres Vaters durch einen Fax Ihrer Mutter erfahren haben, dass Sie dann erst 3 Wochen später bekommen haben, obwohl Sie dann, als Sie zurück waren, erst einmal die Bestattungsinstitute abklappern mussten, um die Asche Ihres Vaters zu finden, weil niemand wusste, wo der ist. Trotzdem haben Sie offensichtlich so eine Verbindung, dass Sie sich dem ja verpflichtet gefühlt haben, dass Sie eben die Asche gesucht haben etc. Woher kommt diese Verpflichtung?
Ich glaube, es gibt über alle Kulturen nur 2 Dinge, die wirklich heilig sind und menschlich. Und das erste ist die Gastfreundschaft und das zweite ist der Totendienst, dass wir unsere Toten begraben. Und ich glaube, das ist jenseits aller persönlichen Befindlichkeiten der Auftrag und den habe ich angenommen.
Trotzdem schreiben Sie ja auch, ich tat damals alles, um meiner Herkunft zu entkommen. Geht das überhaupt? Kann man der Herkunft entkommen?
Ja, das kann man ganz bestimmt. Das heißt nicht, dass sie keine Rolle mehr spielt, aber man kann schon eine Distanz schaffen zum Leben, das die Eltern geführt haben und zu der Art und Weise, wie sie auf das Leben geschaut haben. Und man kann sich entwickeln und man kann diese Freiheit einfordern, natürlich. Ob es immer gelingt, das ist eine andere Frage. Ich glaube, man verstrickt sich natürlich auch immer wieder neu in diesen Beziehungen zu den Eltern, zur Mutter, zum Vater. Aber wer sich nicht davon emanzipieren kann, der braucht dann irgendwie auch keinen Freiheitsbegriff, glaube ich. Also es braucht immer diese... Dass wir anders leben wollen als unsere Eltern, dass wir anders leben müssen als unsere Eltern, ich glaube, das ist in jeder Generation das große Thema. Und eine demokratische Gesellschaft gibt ihren Mitgliedern die Möglichkeit, das auch umzusetzen.
Das finde ich ganz toll, dass Sie das sagen, weil Sie weiten jetzt gerade schon von der persönlichen Geschichte auf das Grundsätzlichere. Und darauf wollte ich nämlich auch gerade kommen, dass Sie ja dem Erbe der Herkunft, dem Vermächtnis sehr grundsätzlich versuchen, auf die Schliche zu kommen. Und ich den Eindruck habe, dieser leichte Widerwillen, den ich zu spüren glaube in Ihrem Essay gegenüber der Herkunft, den meinen Sie ja nicht nur individuell, sondern Ihnen ist, glaube ich, das Konzept Herkunft an sich irgendwie dubios, oder?
Ja, also wenn es natürlich diese Hegemonie erhält, dann ist es dubios. Ich glaube, wir brauchen alle einen Bezug zu der Tradition und zu der Geschichte ganz unbedingt. Und ich glaube, dass wir die Möglichkeiten haben sollten, uns in ein Verhältnis zu setzen. Ich glaube nur, dass es nicht das einzige Verhältnis ist und dass es noch ganz andere Bezüge gibt als jetzt die zur biologischen oder zur Kernfamilie. Ich glaube, Kinship ist etwas Wichtiges oder Freundschaftsbeziehungen, auch die Beziehungen, die man eben wirklich freiwillig eingeht. Und in dieser Freiwilligkeit ist ja auch eine Freiheit. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in unserer Zeit diese Herkunftsneurosen einfach wirklich überhand nehmen. Man sieht das in so vielen Bereichen. Man sieht es natürlich auch in der ganzen Identitätspolitik, man sieht es beim Erbrecht, man sieht es beim Bürgerrecht, was ja jetzt gerade in Deutschland wieder ein großes Thema ist. Man fühlt sich da manchmal zurückversetzt in die 90er Jahre mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Und alle diese Dinge sind ein bisschen zu wichtig in unserer Gesellschaft, glaube ich. Und Menschen werden reduziert auf ihre Herkunft, weil sie die falsche Nationalität haben, das falsche Geschlecht oder die falsche familiäre Herkunft. Und ich glaube, das kann man nicht so akzeptieren.
Den Eindruck hatte ich auch beim Lesen Ihres Buches, dass letztlich, wenn ich Ihren Gedanken folge, so ein bisschen am Ende stehen bleibt, dass sowohl die Idee der Nation als aber auch sogar die Idee der Familie im Grunde Erfindungen sind, um Herkunft und damit Zusammengehörigkeit und damit aber auch Ausschluss zu begründen. Meinen Sie das so?
Natürlich. Ja, also Familie ist immer eine Konstruktion und Herkunft ist immer eine Konstruktion. Selbstverständlich, das sind nicht physikalische Gegebenheiten, sondern das sind soziale Erfindungen, die natürlich auch ein Interesse widerspiegeln und Machtverhältnisse. Und vor 100 Jahren hat eine Generation von Rechtswissenschaftlern versucht, ein neues Erbrecht in die Wirklichkeit umzusetzen. Und das haben sie getan, ziemlich handstreichartig. Und ich habe daran gelernt, dass diese Dinge, von denen wir glauben, sie seien so natürlich, es überhaupt nicht sind, sondern sehr künstlich. Und das war eigentlich meine Lektion jetzt bei der Auseinandersetzung mit meinem Erbe und mit dieser Kiste, dass ich gesehen habe, dass die allermeisten Dinge, von denen wir glauben, sie seien so festgefügt und sie seien einfach so, im Grunde genommen Erzählungen sind, Erzählungen der Herkunft. Und wir haben die Möglichkeit, uns andere Erzählungen zu erarbeiten oder auch zu teilen. Und das ist eigentlich etwas sehr Hoffnungsvolles.
So hoffnungsvoll endet das Buch dann ja auch. Und wir haben das ganz am Anfang schon, klang das schon an, wie versöhnlich es auch endet. Also ich lese da Sätze wie, dass Sie Ihrem Vater für sein Erbe danken. Sie schreiben auch, das ist der letzte Satz dann Ihres Essays, meine Herkunft bleibt ungewiss, ich könnte darüber nicht glücklicher sein. Was hat sich so beim Nachdenken über das Erbe Ihres Vaters in Ihnen verändert, dass Sie diesen tollen Schlusssatz schreiben konnten?
Ach, ich glaube, ein Leben misst sich halt nicht unbedingt am Besitz, sondern an den Erfahrungen. Und ich bin so reich an Erfahrungen. Und das bin ich natürlich auch dank meiner Eltern. Und ich wusste immer, dass ich da einen Schatz mit mir herumtrage und dass mir das eine ganz besondere Sicht auch auf meine Gesellschaft gibt. Der Punkt ist, dass Erfahrungen manchmal töten, das ist so. Und ich hatte einfach wirklich großes Glück immer wieder. Ich kann das nicht genug oft betonen. Ich wurde in einer reichen, industrialisierten Gesellschaft groß und ich hatte den richtigen Pass, den schweizerischen. Und ich konnte partizipieren an dieser Wirtschaft und an dieser Gesellschaft. Und dieses Glück haben nicht alle. Und ich glaube, wir sollten, wenn uns Gerechtigkeit und Frieden etwas wert sind, sollten wir versuchen, diese schicksalshaften Dinge wie Nationalität und Familienherkunft nicht zur alleinigen Definition eines Lebens machen. Und diese Möglichkeiten haben wir. Das ist eine Frage der Gesetze und eine Frage wie zum Beispiel des Erbrechtes. Und das ist in Deutschland jetzt gerade wieder der Zankapfel zwischen den Parteien. Ist ja verrückt, dass es da eigentlich nur um die Bewertung der Liegenschaften geht. Und gleichzeitig beginnt schon wieder das ideologische Hickhack über Eigentumsrechte. Und ich glaube, wir sollten uns auch davon emanzipieren. Weil wir hinterlassen vor allem eines als Gesellschaft, als Individuen, und das ist der Müll. Und wir sollten beginnen, den Müll in unser Erbrecht zu integrieren, ihn abzubilden. Das wäre eine gute Idee.
Das wäre eine grundlegende Erbrechtsreform, ja. Der Schriftsteller Lukas Bärfuß schlägt das vor und fordert das hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über den Essay Vaters Kiste, eine Geschichte über das Erben. Herr Bärfuß, haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.